Clubcast, der Podcast der deutschen Marketingclubs.
Herr Schoppe, Sie Sauerpur, der Frankfurter Marketing-Podcast.
Spitz die Lausche, wenn du wissen willst, was in Frankfurt in Marketing so geht.
Frankfurt ist mehr als Bankfurt, da sind wir uns ganz sicher. Wir, das sind Alicia, Anne, Kiala, Rebecca, Mirko und Tim, alle Mitglieder im Marketing-Club. Und wir reden mit Machern, Marketing- und Medienmenschen aus unserer schönen Stadt über das, was Frankfurt aus und besonders macht.
Ja, Sven, schön, dass du da bist. Danke schön für deinen Besuch.
Danke für die Einladung.
Ja, wir freuen uns, heute mit dir zu sprechen. Und unsere allererste Frage, die wir standardmäßig stellen, ist süß, sauer oder pur? Was ist dein Favorit?
Ich bin auf jeden Fall ein großer Liebhaber von sauer, wenn man schon ein, zwei Bier davor hatte.
In diesem Sinne, Sven hat uns auch Bier mitgebracht. Ich würde sagen, wir stoßen erstmal an.
Cheerio. Schön, dass ihr da seid.
Schön, dass du da bist.
Schön, dass wir mit dir sein dürfen, Sven. Mm. Sven, wir wollen ja hier über Marketing in und um Frankfurt reden. Und wir haben dich ja nicht ohne Grund als unseren ersten Gast ausgewählt, weil bei dir steht ja der Name unserer schönen Stadt schon mit im Logo. Erzähl doch mal ein bisschen, wer bist du, was machst du, wo kommst du her und wo willst du hin?
Wie viel Zeit haben wir?
45 Minuten.
Ja, dann geht's mal los. Also erstmal vielen Dank. Der Druck ist jetzt auf jeden Fall auf meinen Schultern. Ich bin sehr begeistert, dass ich den ersten Beitrag hier leisten darf. Mein Name ist Sven Weißbrich, ich bin 42 Jahre alt, bin mit der Babyklappe in die Agenturwelt geworfen worden, habe dort mehrere Stationen absolvieren dürfen und viel gelernt und irgendwann war es dann an der Zeit, ein Bier zu machen. Und letztes Jahr haben wir die Frankfurter Brauunion gegründet und kümmern uns darum, dass Frankfurt wieder ein Bier bekommt.
Jetzt ist Deutschland ja nicht unbedingt das Land, das noch ein Bier braucht. Brauchte Frankfurt noch ein Bier?
Ja, wir haben erst letztens festgestellt, dass wir uns die schwierigen Projekte aussuchen. Tatsächlich ist das aber eine Herzensangelegenheit gewesen. Es war auch der große Grund, weshalb ich mich damals entschieden habe, meine Agenturzeit zu beenden und als Unternehmer einzusteigen, weil ich habe zwei Gastronomen kennengelernt hier in Frankfurt, die in der Braubachstraße ein wunderbares Restaurant betreiben und die hatten einen tiefsitzenden Schmerz. Die haben nämlich gesagt, wir machen seit 9 Jahren Frankfurt satt und irgendwie haben wir immer nicht Frankfurter Bier auf der Karte. Und der Schmerz hat tief gesessen. Wir haben da lange drüber geredet und viel ausprobiert tatsächlich im Selbstversuch. Und stellten fest, dass wir da eine Lösung für brauchen. Und dann musste eben mein eigenes Bier her.
Wenn man nach Frankfurt kommt, ist ja natürlich Bier nicht so das Erste, was man hier hat. Ich meine, die ganze Stadt ist voll von Appleboy-Kneipen und so. Wie wurde das denn angenommen, das neue Produkt?
Also erstmal muss man mal eine Lanze brechen für diese Stadt. Die ist in der, ich habe oft genug neue Mitarbeiter für Frankfurt gewinnen dürfen oder müssen. Und da war es oft so, dass man lange Dispute hatte und die Vorbehalte natürlich, die man so kennt, erstmal ausräumen musste. Wenn jemand mal in Frankfurt wohnt, das haben wir vorhin noch kurz besprochen, dann merkt man, dass man diese Stadt sehr, sehr lieb gewinnt. Aber für uns ist es so, dass erstmal wir festgestellt haben, naja, also jetzt ein weiteres Bier zu entwickeln in dieser Stadt ist relativ schwierig. Wir wissen, die Leute haben einen großen Bedarf, sich draußen zu bewegen und es geht um weitaus mehr als das geschäftige Frankfurt, wie es denn so bekannt ist, sondern es gibt ganz, ganz viele tolle Ecken und den Leuten etwas mehr auf den Weg zu geben, dass sie auch jetzt Feierabend machen dürfen, am besten gemeinsam. Und ob sie dann Äppler trinken oder Wein oder Bier, ist erstmal dahingestellt. Vielleicht trinken sie auch ein Helles, wäre ganz schön. Das war unsere Mission und dafür treten wir auch an. Und diese Ecken freizulegen und dafür auch so ein bisschen in die Bresche zu springen, dass diese Stadt ein paar Muskeln trainiert, das war das, was im Grunde unser Antrieb war in den ersten Monaten und sich bis heute durchgezogen hat.
Ja, cool. Du hast auch schon mal angesprochen, wir müssen ein bisschen die Lanze für Frankfurt brechen. Was ist eigentlich so dein typischer Frankfurt-Moment?
Boah, tatsächlich wäre das wahrscheinlich vor 3 Jahren schwierige Frage gewesen. Jetzt ist es total easy, weil wir im Ostend das alte Neckermann-Gebäude bezogen haben und dort den Hof umfunktioniert haben zum Freitags-Ausgeh-Spot. Ist auch Eventfläche und Gastronomiefläche etc. etc. Was aber dort super sichtbar wurde, ist, dass Frankfurt für so eine unglaubliche Vielfalt steht und so eine Entspanntheit. Das heißt, wenn wir nicht gerade alle vor Excel und PowerPoint sitzen oder einen Taschenrechner in der Hand haben oder vielleicht gerade ein Hochhaus bauen, dann gibt es einen großen Hunger und glücklicherweise auch einen großen Durst, rauszugehen und eine gute Zeit miteinander zu haben. Und dort sitzt dann der Banker neben dem Hipster, neben der Anwältin und dem Rentner und der Familienmutter und den Kindern, die da rumrennen, und es interessiert keinen. Und das ist großartig. Das ist, glaube ich, etwas, was man Frankfurt selber für sich gar nicht einfach so mitnimmt. Das ist einfach so. Aber es ist für eine Großstadt dieser Unterschiedlichkeit total bemerkenswert. Und ich finde auch, dass als Traditionsstadt für Apfelwein und Co., weil du vorhin darüber gesprochen hast, Hugo, ist das eine ganz interessante Nummer, weil es ja gar nicht den Frankfurter per se gibt, sondern die ganze Bevölkerung hier wechselt ja ordentlich durch, und diese ganzen Einflüsse mitzunehmen und dann zu sehen, dass auf dem Hof einfach Anzüge neben Baggy Pants und vielleicht Rollatoren und Kinderwegen stehen, ist eine total schöne Nummer. Es macht dann schon sehr stolz quasi.
Jetzt kommen wir ja beide aus der Werbung. Also du hast ja ganz lange Werbung gemacht, bevor du Brauer wurdest. Mhm. Da haben wir uns ja auch kennengelernt. Das, was du beschreibst, ist ja jetzt nicht irgendwie der Prototyp einer Zielgruppe, ne? Also irgendwann lernt man ja mal, alle sind keine Zielgruppe. Aber in Frankfurt, das erfahre ich auch immer wieder, dieses unkomplizierte Nebeneinander, ist das, was vieles hier auch ausmacht. Aber ist das nicht gerade schwer, wenn es darum geht, ein Produkt zu vermarkten?
Ja, ich habe ja mein Leben lang mit Zielgruppenanalysen und Ansprachen von Kleinstzielgruppen oder auch großen Zielgruppen verbracht. Und es ist total angenehm zu sehen, dass es so ein paar Gleichnisse gibt. Für uns war das eine große Herausforderung erstmal, ne? Wir mussten in einem Markt, der jetzt nicht unbedingt auf ein Bier gewartet hat, wollten wir ein neues Bier etablieren, ein helles für Frankfurt. Und wenn man auf diesem Weg ist, dann muss man sich erstmal überlegen, was kann denn das Produkt halten, was das Versprechen angeht, ne? Also das muss einerseits den Weintrinker vielleicht abholen, der eher mal ein weicheres Bier auch mal trinkt. Das muss auch den Pilztrinker abholen. Und im besten Falle sollte das auch nach dem Kicken einfach mal die Kiste zwischen den Füßen sein, aber im guten Restaurant auch, damit man sagt, naja gut, wenn man schon lokal unterwegs ist, dann muss man schon gucken, dass das möglichst vielen Leuten schmeckt und dass man dadurch auch zum Schluss muss man Bier verkaufen, damit man auch wachsen kann und noch mehr Bier verkaufen kann und die Leute auch glücklich sind. Wir hören da sehr genau zu, aber es ist tatsächlich eine Herausforderung gewesen erstmal. Aber solange ich nicht ein Produkt habe, was dem standhält, brauche ich auch gar nicht darüber nachzudenken, wen ich denn noch ansprechen möchte. Und das haben wir jetzt gelernt, dass das ganz gut funktioniert. Dieser Schnitt auf dem Hof bei uns im Danzig belegt das. Und wenn man jetzt mal guckt, wie viele Spezialisierungen es gibt, dann gibt es Craft Beer und es gibt ganz, ganz viel kantige Getränke, die sehr, sehr nischig gebaut worden sind, und das ist total interessant und sehr spannend, aber für uns hat das sehr viel mit Atmosphäre und mit Situation zu tun gehabt, und die sind erstmal zielgruppenunabhängig, weil in Frankfurt tatsächlich einfach dieser so ein trockener Schwamm eigentlich auf der Straße liegt. Ne? Die Leute finden das gut, wenn es dort vielleicht auch ein bisschen organisiert, aber einen Ort gibt, der gerne besucht wird und bei dem man vielleicht auch genau den Abstand zu dem geschäftigen Alltag findet. Und ob das jetzt der Friedberger Platz ist oder ob das der Opernplatz war oder ob das am Main unten ist oder vielleicht auch am Danziger Platz, das ist dann dahingestellt quasi, aber das eint quasi im Grunde diese ganzen Orte, dass es da einen großen Bedarf gibt, einen großen Lokalpatriotismus, den man gerne frönt und auch vielleicht so ein bisschen stolz, dass sich jemand hier aus Frankfurt ein Herz gefasst hat und gesagt hat, komm, wir machen das jetzt. Und keine Außenbeschallung macht über große Plakatierung und Co., sondern einfach so in der Mitte der ganzen Leute steht und das macht total viel Spaß. Wir kriegen sehr, sehr viel Rückmeldung. Wenn Leute zu uns ins Lager kommen und eine Kiste Bier kaufen wollen, dann ist das quasi Echtzeit-Research. Wir kriegen alles erzählt, ob wir es wollen oder nicht.
Also auch schon so ein bisschen Therapie noch nebenbei.
Also vielleicht auch Selbsttherapie, ich weiß es nicht, aber auf jeden Fall ist es so, wir hatten im März diesen Jahres, haben wir angefangen, als wir gemerkt haben, okay, wir haben zu Beginn über Gastronomie verkauft, weil von da meine beiden Partner kommen, die hat dann zugemacht, ne, wissen wir alle. Und dann stehst du erstmal da und denkst dir, okay, Lager voll, Gastronomie zu, Problem, so. Und dann haben wir über Nacht hier über unsere Konzernmarketingleiterin Gwen haben wir die Wegbierkiosk.de ins Leben gerufen und haben unserem Pförtnerhäuschen, was wir Wegbierkiosk genannt haben, ist mittlerweile als Marke eingetragen, haben wir eine Website gespendet. Und da fing es an, dass wir gesagt haben, okay, komm, wir wissen, wir lassen euch nicht, es ist sicher, wir lassen euch nicht im Regen stehen, ihr könnt online euer Bier kaufen, kommt auf den Hof und kriegt kontaktlos durch die Öffnung eures Kofferraums eine Kiste in den Kofferraum gestellt und dann noch hinterher gewunken und es hat tatsächlich wunderbar funktioniert. Alles auf kleinem Niveau und lange keine Weltniveaus, aber zu dem Zeitpunkt war es das Richtige und da saugst du förmlich auf, was die Leute bewegt und ob das der Mensch aus dem Taunus war, der einfach mal raus wollte und eine Aufgabe brauchte, weil ihm die Decke auf den Kopf fällt oder jemand, der einfach sagte, ich finde das Bier cool, ich möchte das gerne meinen Nachbarn auch noch über den Zaun reichen, so im Rottgau oder hier in der Innenstadt, dass man sagt, irgendwie ich habe eine Single-Wohnung und ich möchte bitte das hier bei mir in die Wohnung stellen, weil ich einfach einen Biersupply brauche. Also sowas ist total spannend und darauf fußt auch unser ganzer Kommunikationsansatz, dass wir sehr genau zuhören und uns auch attestieren, dass wir Frankfurt relativ gut verstehen. Nicht pauschal, aber in den Bereichen, die uns wichtig sind, attestiere ich uns ein ganz gutes Verständnis, was gerade in der Stadt passiert und wie so die Stimmung ist.
Da will ich nochmal genauer drauf eingehen, weil bitte. Das ist auch einer der Gründe, warum ich es grandios finde, dass du unser erster Talkgast hier quasi bist. Ihr vermarktet oder eure Kommunikationsstrategie ist ja eben nicht, wir haben so das beste Produkt. Nebenbei, ich bin großer Fan auch des Produktes. Ich trinke das wirklich gerne und mache da sogar gerne Werbung für, wenn es sein muss. Aber euer Kommunikationsansatz ist ja eben so auf, ich sag mal, die Stadt zugeschnitten, weil ihr sagt ja nicht, wir haben das reinste Wasser oder wenn du unser Bier kaufst, dann rettest du den Regenwald oder, sondern hier wird Feierabend gemacht, so hast du es mir mal erklärt und so habe ich es verstanden und die Leute sollen einfach mal mehr Feierabend machen. Also Frankfurt ist auch eine relaxte Stadt, man mag das gar nicht denken bei den Schlipsträgern und den irgendwie Allnightern in den Banken und so weiter, aber es ist auch eine entspannte Stadt und wenn die Leute einfach mehr Feierabend machen und eine gute Zeit haben, dann ist unser Produkt da irgendwie auch mit dabei. So, und das ist ja euer Ansatz. Das finde ich total spannend, weil ihr eben nicht eigentlich das Produkt über das Produkt vermarktet, sondern über den Kontext, in dem das Produkt konsumiert wird.
Ich glaube, da war ein bisschen Hemdsärmlichkeit dabei, aber auch, dass wir für uns sehr früh erkannt haben, dass uns keiner nach den Inhalten fragt. Das interessiert quasi keinen. Also wir können ganz viel erzählen über Hopfen und Brauart und Stammwürze und Co., aber uns fragt keiner. Und wir haben relativ früh für uns verstanden, dass wir eigentlich dieses Produkt für uns bauen. Das macht es sehr viel leichter. Ich glaube, wenn du selber Zielgruppe bist, dann ist es immer leichter, ein Produkt aufzubauen und zu vermarkten und zu gucken, dass das anderen auch gut gefällt. Und bist auch weitaus kritikfreudiger natürlich, wenn du das dann hörst, weil du vieles nachvollziehen kannst. Und wir haben uns früher entschieden, dass wir auf Kategorieebene kommunizieren und eher in Situationen, weil wir haben so ein Manifest gebaut. Da haben wir auch gesagt, wir machen nichts wie die großen Brauereien. Sorry Udo, aber wir werden keine großen Plakatflächen in den nächsten Jahren buchen. Aber weil wir einfach gesagt haben, wir wollen einfach vielleicht aus zum Teil das auch aus budgetären Gründen, aber auch, weil wir glauben, dass wir eine gute Geschichte zu erzählen haben und auch da nichts verstecken. Wir haben immer Stein auf Stein gebaut. Es gibt nichts, was wir nicht erklären können oder sagen. Wir brauen nicht in Frankfurt, deshalb sind auch die ganzen Xe da in dem Etikett drin. Sobald wir in Frankfurt brauen, das ist unser Ziel, kommen die Xe weg. Wir haben ja schon gehört, dass also für die, die es nicht gesehen haben, dass alles zwischen dem ersten F, dem mittleren F und dem letzten R in Frankfurter ist mit Xen ausgekleidet und wir hören auf jeden Namen das Fuckfuckerbier, das Fixerbier, das FX-Bier. Also mittlerweile ist es gebräuchlich.
Lass uns da gleich noch drüber reden, weil ich glaube nicht, dass ihr jemals diese Xen wegmachen werdet. Auch nicht, wenn ihr hier in Frankfurt braut, weil das schon viel zu sehr irgendwie dann im Markenkern geworden ist.
Also, aber ich suche auch noch nach so einer verrückten, hochakademischen Geschichte, die man da sich überlegen kann. Aber tatsächlich war es einfach ein absoluter geradliniger Weg, dass wir gesagt haben, wir brauchen halt einen Platzhalter. Ja? Wir, bevor jetzt irgend so ein Kunstnamen reingeben, wie Hirschgraben oder so, was auch viel Frankfurter Verknüpfung hat, aber man nicht weiß, ob das ein Bier ist oder ob das eine Limo ist oder ein Kaffee. Fanden wir schreiben einfach drauf, was es ist und das ist halt ein Helles für Frankfurt.
Ja, also ich finde, es ist super elegant gelöst, weil es weiß trotzdem jeder, was damit gemeint ist. Von daher stimme ich da Mirko zu. Ich glaube, es wird schwierig, das wieder umzubranden.
Ja, also tatsächlich ist es so, dass man eher Probleme hat, wenn man dann mal mit dem Handel redet. Das haben wir jetzt viel gemacht und die dann erstmal einen googeln und dann diese ganzen X. Man vertut sich schon sehr, 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 sehr schnell, aber praktikabel ist es nicht.
Was passiert denn?
Also, es gibt ja viele Studien. Genau. Können wir das rausschneiden quasi? Ja, also das ist tatsächlich ist es ein großes Thema, weil wir uns sehr um die Markenarchitektur gekümmert haben dieses Jahr, weil es noch ein weiteres Produkt ja gibt. Es gibt das Radler alkoholfrei. Fragt man sich erstmal, was ist denn bei euch los? Die Frage hatten wir auch zuerst, aber wir haben sehr viele Leute auf dem Hof gehabt, und im Lager, die gesagt haben, naja, ich finde das super, aber ich trinke keinen Alkohol. Und in Frankfurt gibt es so viele Menschen, die einfach aus verschiedensten Gründen, Religion, Gesundheit, weil sie morgens noch irgendwie eine Präsentation haben, keinen Alkohol trinken wollen oder fahren müssen einfach, gibt's ja auch. Und da war es uns wichtig, einfach für die was zu haben. So. Und waren zwei große Prämissen. Also wir wollten mit dem Hellen ein unverkopftes Bier herstellen, was nicht über, dass ich nicht erstmal 5 Minuten reden muss, bevor ich es trinken darf. Es muss also direkt klar sein, es ist ein Bier und das kann ich trinken, dann tue ich mir nicht weh und vielleicht trinke ich auch noch 4 oder 5 danach und habe trotzdem keinen Schädel danach. Also es muss gut gebraut sein, dafür müssen wir den besten Brauer finden und dem Brauer mussten wir dann beibringen, dass wir ein alkoholfreies Radler wollen und weil wir einfach keinen zurücklassen wollten. Und in einem fränkischen Vollblutbrauer beizubringen, dass er jetzt ein alkoholfreies Radler brauen darf, ist grenzt an Blasphemie. Ja. Und das war eine harte Zeit. Jetzt mittlerweile wird es da unten auch getrunken und wir sind total happy damit und für dieses Jahr steht aber noch ein bisschen was auf dem Plan.
Du bist, wenn ich das richtig im Kopf habe, so Ende 2019 aus der Agentur raus und hast dann gegründet. Also klar, da gab es ganz viel Vorarbeit, aber da hast du gesagt, so, da gebe ich jetzt richtig Gas auf der Schiene Bier. So, und hast uns gerade dein Marketingkonzept ein bisschen näher gebracht, das sehr eventlastig war. So, und dann ab Februar hört man so, irgendwie, ja, da ist so ein Virus, der könnte die Welt befallen und dann zack, auf einmal ist alles dicht und Event ist nicht mehr. Wie habt ihr eure Marketingstrategie angepasst in dem Moment, um nicht sofort mit dieser neuen tollen Idee unterzugehen?
Ja, also erstmal Hut ab an alle, die diese Zeit mit Inbrunst, dieser Zeit mit Inbrunst begegnet sind. Für uns war das natürlich auch erstmal ein fieser Schlag, dadurch, dass wir, ich sag mal, 90% unserer Vertriebswege über Nacht zugemacht haben, das Lager voll hatten und eigentlich voller Idee und Elan waren. Das war erstmal schon eine schwierige Zeit für uns. Ich habe das große Glück und das ist auch ein großer Punkt, weshalb ich mich für diesen Schritt entschieden habe. Ich habe die Agenturwelt sehr gemocht, vermisse die auch sehr, vermisse die Leute dort, das habe ich schon mal letztens gesagt quasi, und es ist eine gute Zeit gewesen und ich misse da keinen Tag und würde das vielleicht auch irgendwann mal wieder machen für den Moment. Man ist ja nie, da nie raus und ist nicht ein anderer Mensch, nur weil man plötzlich eine andere Company hat. Aber für uns war es so, dass wir erstmal gucken mussten, okay, wie reagieren wir? Ich habe vorhin schon erzählt, einmal über Nacht erstmal funktioniert. Ne? Okay, wir machen jetzt den wegbekiosk.de auf, die Leute können online bestellen, gibt's bis heute, ist heute unsere Vertriebsplattform, kannst du Lieferungen abholen, online bestellen, quasi funktioniert alles. Aber das Interessante ist dabei, dass das gesamte Team in einem guten Modus ist. Ich sag mal, Modus Glas halb voll, so. Es gab also ganz kurze Momente vielleicht, dass man sagte, oh, wie anstrengend. Aber danach war man sofort im Meetingraum und hat sich überlegt, was machen wir denn jetzt? Wie geht's denn weiter? Und wenn ich jetzt zurückspule und wir stehen unter Umständen kurz wieder vor einer größeren Öffnung und fühlen uns eigentlich ganz gut vorbereitet, dann muss ich sagen, ich bin froh darüber, dass wir in so einer guten Zwischenphase sind. Wir haben sehr gute Geschäftsbeziehungen. Wir konnten Fuß fassen im Handel. Der Handel kam auf uns zu und wollte uns gerne verkaufen, was total uns sehr stolz macht. Wir sind extrem demütig quasi und schätzen das total. Mit Kiosken sehr viel geredet und nehmen da auch jeden gleich ernst. Es gibt keinen Unterschied quasi, ob dein Kiosk irgendwie Bahnhofsviertel anruft oder irgendein Golfclub, alles gleich für uns. Und wir haben so grundsätzlich so das Gefühl, dass wir ein bisschen Zeit geschenkt bekommen haben, weil es gibt unheimlich viele Ideen, gibt viel zu tun. Wir haben noch ein bisschen den Kopf über Wasser. Wäre schon gut, wenn es jetzt bald losgeht. So, das ist für uns echt wichtig. Ein Grundrauschen haben wir und das Team wächst. Wir stellen gerade ein, unser Plan ist sehr langfristig und deshalb darf uns so eine zwar einschneidende, aber vielleicht auch überwindbare Woge nicht direkt aus dem Plan bringen.
Ja, cool. Du hast gesagt, eure Pläne sind sehr langfristig. Was habt ihr denn noch so vor? Geht's vielleicht auch noch über Frankfurt hinaus? Wollt ihr den Spirit auch noch ein bisschen weitertragen? Oder was habt ihr noch für euch so vorgenommen?
45 Minuten hast du gesagt, ne? Ja. Oder? Was? Also, die Pläne sind so, dass sie immer unsere Füße auf dem Boden lassen, aber schon sehr ambitioniert sind. Also einerseits geht es darum, dieses Jahr Fokus zu legen auf dem Ausschank. Für uns ist wichtig, dass wir mehr Situationen schaffen, in denen Leute gemeinsam Feierabend machen können. Ich glaube, der Durst dafür ist da. Wir haben das letztes Mal gemerkt, im Mai, glaube ich, war das, als das erste Mal nach dem Lockdown wieder die Möglichkeit war, auszugehen. War Mai, oder? War das Mai oder Juni oder so?
Im
März ging es zu.
Ja, so Anfang Juni eher, glaube ich.
Ja. Und da haben wir gemerkt, da ist ist leider oder zum Glück quasi immer so nach großen Krisenzeiten, dass die Konsumfreudigkeit dann nach oben geht. Das haben wir dort erlebt. Dann war der Hof direkt voll und wir haben das sehr ernst genommen und da allen Leuten auch den Rahmen gegeben, dass sie Abstand haben, Masken auf etc. etc. Also haben da sehr, sehr streng drauf geachtet und haben halt gemerkt, dass da irgendwas passiert. Irgendwas passiert in dieser Stadt und wir haben, da gibt's einen großen Bedarf, da einen Beitrag zu leisten. Wir haben immer noch auf unseren Plänen eine Brauerei zu bauen in Frankfurt. Jetzt vielleicht nicht das, was man in Sachsenhausen sieht oder was vielleicht oben in Bremen steht. Das ist nicht unsere Ambition, aber wenn wir einen guten, sauberen Mittelständler aufbauen, der Bier produziert und die Füße in Frankfurt hat und wir haben das Rezept hier entwickelt, also kann man das auch hier bauen. Das Problem ist, hessische Hopfenbestände sind relativ begrenzt, wenn es die überhaupt gibt. Das müssen wir dann noch erfinden. Aber das ist für uns schon mal wichtig. Dann gibt es noch den Plan, ein weiteres schwieriges Projekt in die Wege zu leiten. Wir wollen den Korn wieder zu einer Salonfähigkeit verhelfen, aber nicht den doppelten, sondern den einfachen. Ihr werdet alle überrascht sein. Wir haben da einen zauberhaften Partner gefunden dafür, der das mit uns macht. Und dann haben wir wieder dieses Jahr eine große Aufmerksamkeit dafür, dass wir unser Helles wieder für die Vielfalt einsetzen. Ihr habt das, weiß nicht, ob ihr das mitbekommen hattet, du Mirko auf jeden Fall. Wir haben letztes Jahr unser Helles zum Bunten umbenannt. Also buntes, das Etikett war dann plötzlich der Regenbogen und nicht mehr der Adler mit dem Kronkorken auf dem Kopf und der Flasche als Körper. Und haben dafür ein Zeichen setzen wollen für die Vielfalt und das Miteinander und die Entspanntheit in Frankfurt. Und in so einem Größenwahnmodus, in dem man halt nun mal ist, ist das dann auch naheliegend, dass man sagt, warum soll nicht ganz Deutschland mal davon erfahren, wie cool eigentlich Frankfurt ist? Und deshalb stehen wir jetzt in Startlöchern, unser Buntes dieses Jahr auch national auszurollen.
Ich finde eh, dass ihr da, also ich nehme euch, weil ihr seid eine junge Marke, ich meine, euer Design präsentiert das, ihr seid einer eurer ersten Kooperationspartner war das Jok Jok, also das habt ihr ja auch aus einem Grund gemacht. Neulich, und das finde ich das Tolle, weil du bunt sagst, neulich bin ich wohne in Heddernheim hier in Frankfurt, in Klar Paris, und um die Ecke ist der Nassauer Hof. Das ist jetzt nicht irgendwie so die Kneipe, wo ich jeden Abend hingehen würde, so, aber dann war ich da mal, irgendwie nach dem Elternabend im Kindergarten meiner Tochter. Und dann preisen die mir was ganz Neues an und sagen so, dass wir haben Frankfurter Helles, das müsst ihr mal probieren. Ja. Wie kommt großartig. Ihr denn vom Jok-Jok in den Nassauer Hof? Das würde mich jetzt mal interessieren.
Tatsächlich bin ich da total stolz drauf quasi. Also A, habe ich damit gar nichts zu tun, sondern das kam durch einen Partner von uns, der den einfach beliefert. Und ich bin da so stolz drauf, weil einerseits ist es einer unserer besten Kunden und auf der anderen Seite ist es so, es ist einfach heutzutage ganz klar für mich. Ich habe früher in der Mediabranche sehr viel Geld für nationale, internationale Marken ausgegeben, dass sie draußen sichtbar werden. Wenn du aber mal drauf guckst, dieses Spiel zwischen Geschichte, die du erzählst, und Qualität des Produktes, du kannst dir auf beiden Feldern keine Nachlässigkeiten mehr lassen. Und das Interessante ist, wenn du in den Nassauer Hof gehst, dann ist denen unsere Geschichte wahrscheinlich gerade mal scheißegal. Die wollen einfach ein gutes Bier haben. Und das erfüllt mich nochmal mehr mit Stolz, weil wenn jemand, der einfach sagt, mir ist egal, wer das macht oder was da die Story ist oder dass da zwei Gastronomen waren oder Frankfurt ein Bier braucht, das Bier schmeckt einfach gut. Also ist vollkommen in Ordnung. Und damit ist alles geschafft. Also wenn man als Marketingmensch bei dieser Situation landen darf, dass man einerseits Leute findet, die eine Lanze brechen für die Marke, weil sie einfach finden, das ist wichtig, aber einfach auch Menschen hat, die sagen, komm, will hier ein Bier haben, los geht's, schmeckt mir, nehme noch ein zweites. Dann ist das schon einiges ganz in Ordnung. So, bin schon ziemlich glücklich drüber.
Ja, cool. Und wenn wir vielleicht nochmal in Richtung Zukunft schauen, nehmen wir an, ihr seid jetzt super groß hier auf dem Markt, nicht nur in Frankfurt, sondern auch weiter etabliert. Glaubst du, es gibt jemanden, der euch vielleicht killen würde? Und wenn ja, wer wäre das?
Das ist interessant, weil das wir haben so in der Vorbereitung auf das Jahr, haben wir alles sehr ernst genommen. Wir haben für die Produkte alles Nutzenpyramiden gebaut. Wir haben geschaut, in welchen Content-Bereichen halten wir uns auf, worüber können wir authentisch reden, worüber können wir nicht authentisch reden, wofür brauchen wir jemanden, und haben das wirklich, glaube ich, so sehr Marketing-Handbuchmäßig aufgebaut für uns, fast druckfertig. Und wenn ich jetzt drauf gucke, was wir da gemacht haben, dann ist es eigentlich eine logische Konsequenz zu formulieren. Da gibt es einfach eine große Liebe für diese Stadt. Es gibt eine große Liebe, einen Rahmen zu setzen und dort sichtbar zu werden, dass man sagt, ob es jetzt ein Wegbier-Kiosk ist oder ob es ein Bier ist oder ein Korn. Vielleicht entstehen auch noch weitere Produkte, die wir so im Kopf haben, aber wie können wir denn diesen Bedarf in Frankfurt, einfach diese chronische Unterversorgung, wie können wir eigentlich der begegnen? Das ist dann sehr, sehr vielschichtig. Und da fragt man ja schnell, auf deine Frage zurückzukommen, wer kann denn da eine Konkurrenz sein momentan? Und tatsächlich, wenn wir so gucken und analysieren, wer denn uns trinkt und was dafür vielleicht im Regal stehen bleibt, dann ist das ganz unterschiedlich. Ne? Ist manchmal ein Wein, manchmal ist es ein Apfelwein, manchmal ist es ein wertiges Bier. Aber tatsächlich ist der Anstoß für die Leute, mehr Feierabend zu machen, das, was die Leute auch sehr, sehr stark berührt und einfängt und mit denen die Leute was anfangen können. Und ich glaube, wenn man so von einer Bedrohnis redet, dann geht es eher darum, dass die Leute vielleicht einfach insgesamt weniger Alkohol trinken oder dass sie vielleicht nicht mehr so gerne Bier trinken. Aber Frankfurt hat Platz noch für 6, 7 weitere Biermarken. Da ist auf jeden Fall noch Luft nach oben. Und wir freuen uns drauf. Wir machen regelmäßig mit den Stadtevents und dem lieben Christian Setzefand den Frankfurter Bierspaziergang. Und da sind alle Frankfurter Biermarken dabei, von Binding bis Flügge, Braustiel und Co. Und das macht total viel Spaß. Erstens mal sind alle über Zoom nach einer halben Stunde blau. Und dann ist es aber auch so, dass wir wirklich alle tollen Spots in Frankfurt zeigen, in denen an denen man gut Bier genießen kann. Und das macht uns einfach sehr viel Spaß. Das ist so ein bisschen bewegungsmäßig und überzeugungstätermäßig. Und ich glaube, das ist dann auch tatsächlich ein bisschen schwieriger ist, weil im Grunde können wir auch morgen vielleicht ein anderes Produkt auf den Markt bringen, bei dem der Ansatz ähnlich ist oder der Gedanke ähnlich ist. Und das würde unter Umständen genauso gut oder genauso schlecht funktionieren. Es steht und fällt tatsächlich aus meiner Sicht nicht mit dem Bier, aber es ist natürlich ein total tolles Produkt, was auch super angenommen worden ist. Und deshalb denken wir eigentlich da momentan gar nicht daran, weil wir sind auch volumenmäßig noch so überschaubar, dass wir, glaube ich, bei vielen noch gar nicht so arg auf dem Radar sind. Und das ist auch okay so.
Aber ist das schon quasi dieser neue Business-Ansatz? Wir bauen kein Produkt, wir bauen eigentlich eine Plattform und gucken, was auf der Plattform passiert. Ist das eigentlich der Kern des Unternehmens, das ihr gegründet habt? Du sagtest eben, ihr habt jetzt sogar eine kleine Agentur, die heißt Dresden irgendwie. Habt ihr
gegründet? Hast du gesagt, das war eigentlich. Wir haben einen riesen Launch geplant.
Oh, Entschuldigung. Schneiden wir raus.
Okay, alles klar. Ja, genau. Also
ja, spannend. Das hört sich für mich so an wie, also alle reden davon, ja, heute Plattform-Economy und dann denken alle an die Facebooks und die Googles und die TikToks und wie die alle heißen. Aber eigentlich baut ihr ja hier mitten in Frankfurt eine Plattform für Feierabend. Und ich habe auch das Gefühl, weil Kiala eben fragte, das ist ja diese typische Facebook-Frage, ne? Also guck nach dem, der dich killen kann und mach das lieber selber, so, ne? Also kill dich selber am besten, weil irgendwann wird es ein anderer tun. Ich glaube, ihr würdet auch in eurer Produktentwicklung so weit gehen und sagen, was da nicht funktioniert, geht weg, aber dann ist die Plattform nach wie vor nur noch da und ihr seid nicht gescheitert. Das ist ja ein ganz spannender Ansatz.
Absolut. Also ich sehe das auch genau so. Für mich ist das total wichtig, dass wir die Firma gesund aufbauen. So. Und es wäre verrückt, nur auf ein Bier zu setzen. Und tatsächlich auch aus Marketing-Sicht, das auf ein Bier zu limitieren. Also wenn wir unsere Braunion angucken und gucken uns an, was wir für Skills haben. Ich meine, nun, wir haben jetzt, dadurch, dass wir nicht selber brauen, sondern unseren Brauer haben, können wir uns halt sehr, sehr viel darum kümmern, mit unseren Zielgruppen unterwegs zu sein oder zu gucken, wie wir neue Produkte entwickeln oder wie wir schauen, wie wir vielleicht auch weiteres Geschäft ausbauen. Und da ist es dann schon interessant zu sagen, wofür ist man denn dann authentisch? Und letztendlich, wenn du für einen Frankfurter Feierabend authentisch sein willst, dann musst du dir Gedanken machen darüber, was liegt denn auf dem Teller. Dann musst du dir Gedanken machen, wie sieht das da aus? Ich muss dir vorstellen, wir haben im Danzig am Platz hat der Simon federführend den Hof zum war ja eine Veranstaltung da vom Marketingclub, den Hof zum Ausgehspot umgebaut. Und es hätte vor 2 Jahren auch keiner gedacht, dass ein altes Neckermann, später Telekom-Gebäude, zum neuen Ausgehspot wird. Da hat Frankfurt auch ein halbes Jahr gebraucht. Das mussten die erstmal verstehen, dass sie jetzt da ausgehen müssen. So. Und das hat gut funktioniert. Und ich glaube, dass das in Frankfurt auch sehr angenommen wird. Man darf halt den Leuten nichts vormachen. Ich glaube, die Leute sind viel schlauer draußen, als man meint, und verstehen, wenn man jetzt irgendwas wild verpacken will in irgendwas, aber das Produkt letztendlich gar nichts kann. Und das verstehe ich schon unter neuen Wirtschaften und auch Unternehmertum, dass man erstmal eine gute Substanz aufbaut. Und dann, wenn man ein bisschen kreativ ist, entstehen daraus weitere Felder, die auch so ein Geschäft einerseits absichern, natürlich. Also wenn du über ein Food-Konzept nachdenkst oder über Getränke nachdenkst oder über, wir machen auch ein helles Tasting, da gibt es ein helles im Sitzen und im Stehen, weil wir haben halt einfach nur ein helles, dass du einfach guckst, dass da mehrere Produktbereiche entstehen oder mehrere Bereiche, in denen du Anknüpfungspunkte findest, in denen du auch authentisch bist, über dein Thema zu reden. Und wohin das geht, ich glaube, wir haben da ganz guten Blick und ganz gute Dynamik drin, dass das sich auch weiterentwickelt. Aber wir sind für den Moment, es ist eine absolute Honeymoon-Phase. Wirklich, macht total viel Spaß. Wir lernen super viel. Wir sind alle keine Getränkeleute so und haben das jetzt nicht am Reißbrett gemacht, sondern durch harte Selbstversuche alles erprobt. Und dadurch konnten wir viele Fehler, die wir gemacht haben, schnell verdauen und einfach durch die Entscheidungsfindung, die vielleicht, wenn morgens Problem entdeckt wird, dann ist nachmittags das Problem gelöst. Im besten Falle konnten wir einfach eine gute Geschwindigkeit aufnehmen. Das ist schon ein Riesenvorteil, muss ich sagen. Das genieße ich schon sehr.
Du hast jetzt gerade schon das Thema Fehler angesprochen. Hast du noch Lessons learned, die du teilen möchtest, jetzt aus den letzten Jahren eures Projektes?
Überlegt euch genau, wie ihr eurem wie dem fränkischen Brauer begegnet, wenn ihr ein alkoholfreies Radler brauen lassen wollt. Das ist auf jeden Fall ein Thema. Nee, ich glaube, man muss machen, sehr mutig sein. Jetzt hatte ich auch, ich habe mit vielen Leuten gesprochen, die gesagt haben, oh Sven, du bist so unglaublich mutig, ne, dass du jetzt irgendwie diesen Schritt gegangen bist aus einer etablierten Agenturrolle. Das war ja schon ganz gut und jetzt quasi so komplett auf links gedreht. Also erstens mal mache ich nichts anderes als vorher auch, bin kein neuer Mensch, habe ich vorhin schon gesagt. Ich wende ja das an, was ich meine zu können. Und das andere ist, dass man sich tatsächlich quasi überlegen muss, ich durfte viel sehen und lernen und mitmachen quasi und durfte Marken sehen, die digitale Geschäftsmodelle hatten, die physische Stores hatten. Ich durfte Schnelldreher sehen oder Produkte, die ganz langfristig refinanzieren. Und das Wissen, was man daraus mitnimmt, zu applizieren auf so eine kleine Pflanze, ist total, total spannend. Und daraus dann ein Geschäft zu entwickeln, ist wirklich eine tolle Aufgabe. Und ich finde, mutig ist jemand, der tatsächlich seine Euros zusammenhalten muss und 2 Jobs hat und irgendwie alleinerziehend x Kinder ernähren muss. Und das finde ich, das ist mutig. So, ich hatte Glück, so muss ich sagen. Und das macht gerade wirklich viel Spaß.
Aber lass da nochmal jetzt zum Ende unseres Gesprächs wirklich, wir haben viel über Frankfurt geredet.
Das wird so ein bisschen emotional.
Wir haben viel über Frankfurt geredet, wir reden aber ja auch über die Macher aus der Region und du bist jetzt kein gebürtiger Frankfurter, aber ich glaube, du fühlst dich wie wir alle auch als Frankfurter. Wer ist schon ein Frankfurter? Also ich meine, die Stadt lebt von den Zuwanderern und das macht sie aus. Und du hast dich auch sehr zurückhaltend vorgestellt, aber mal ganz ehrlich, ich meine, du warst CEO einer internationalen Werbeagentur, so du die Business Class bei der Lufthansa oder die Lufthansa Lounge und so, das war so dein Alltag. Du
bist ich war der einzige Senator mit den günstigsten Lufthansa-Tickets, glaube ich, die es gab. Also ihr müsst euch vorstellen, wie viel ich im Flugzeug gesehen habe. Mein CO2-Footprint ist super jetzt.
So, aber das war ja vorher dein Alltag. Du, ja, du bist morgens zu Hause gestartet, hast irgendwie den Kindern früh wahrscheinlich schliefen, die noch Tschüss gesagt, dann bist du in den Flieger und dann warst du irgendwo unterwegs. Du hast mit den großen Jungs gespielt und so. Warum sagt dann jemand, du bist ja 42 irgendwie, ja, mit 40 wird dann irgendwann wahrscheinlich vor 2 Jahren diese Entscheidung gereift sein, das gebe ich alles ab, weil ich meine, Status war ja das, was du hattest. So, du hast, wie viele Leute haben an dich berichtet, wie viele Leute hattest du unter dir? Dein Büro wird irgendwie ein typisches, schickes Werber-CEO-Büro gewesen sein. Ich kenne dein jetziges Büro, das ist mindestens genauso schick. So. Ja. Was treibt einen denn und was rätst du unseren jungen Zuhörern, die vielleicht so eine Rolle anstreben oder heute wollen ja auch alle irgendwie selbstständig werden, aber was rätst du denen? Warum macht man so einen Move? Warum gibt man allen Status weg und sagt, ich gehe wieder ganz zurück und fange wieder ganz von vorne an?
Ja, also erstmal, wer mein Büro sehen will, soll mir gerne Mail schicken. Es hat
ich empfehle das.
Linoleum, Boden und Waschküchenlicht. Aber wir haben WLAN und einen Drucker. Ja. Und eine Kaffeemaschine jetzt auch. Und ich sitze direkt neben mehreren Hektolitern Bier. Also ihr seid alle herzlich willkommen, wenn ihr mal vorbeikommen wollt. Ich kann sagen, ich glaube, dass ich mich auch vielleicht nicht immer als den klassischen, reinen Media-CEO gesehen habe. Das lag aber daran, dass ich Sachen sehr gerne in Kontext setze. So, also ich habe eine große Liebe gehabt. Ich finde es immer super, wenn man ein Team hat, mit dem man nachts um 3 aufstehen kann und sagt so, Trikot an, los geht's. Das war genau so. Also ich kann das nochmal unterstreichen. Ich vermisse da keinen Tag und das war wirklich eine richtig, richtig gute Zeit und ich hatte sehr, sehr viel Glück, die richtigen Leute kennenzulernen. Angefangen mit dem Paul Vogler damals, der ein super, super Chef war. Und dann mit Michael Dunke und mit Andreas Garlert und so. Haben wir also wirklich ein ganz tolles Umfeld gehabt, quasi, was von dem ich sehr viel lernen durfte. Und vielleicht habe ich mich auch an 2, 3 Ecken nicht so doof angestellt. Und dadurch hatte ich dann sehr früh sehr viel Verantwortung. Der Schritt, dann weiterzugehen, fußt darauf, dass ich unheimliche Liebe habe für so Transferarbeit. Ich mag das sehr, sehr gerne. Also ich arbeite gerne strategisch und gucke mir sehr gerne Geschäftsmodelle an und gucke mir an, wie Leute reagieren und überlege mir, was denn eigentlich ein Konflikt sein könnte. Also manchmal ist es so einfach. Und welche Lösung man dann finden kann. Und in der Regel würde man sagen, irgendwie, ja klar, irgendwann habe ich die Schnauze voll, aus Agenturwelt jetzt mal raus und dann muss man irgendwas anders machen, das war es tatsächlich gar nicht so. Also ich hätte es auch noch 10 Jahre weitergemacht oder länger, weil mir das unheimlich viel Spaß macht, weil der Abwechslungsreichtum in dieser Branche ist so bemerkenswert. Heute, wenn du morgens über Puppen redest und gucken musst, wie du irgendwie Kinder erreichst, damit man sicherstellen kann, dass man versteht, wie denn Kinder heutzutage überhaupt ticken. Und abends redest du darüber, wie man denn Menschen in den Urlaub bekommt zum Beispiel oder wie man ihnen eine Software verkauft. Das ist einfach eine große Abwechslungsreichtum. Und für mich war es interessant, dieses Wissen und alles das, was ich aufsaugen durfte, anzuwenden auf so ein vielschichtiges Thema. Also wie du gesagt hast, eine absolut heterogene Zielgruppe. Ein Produkt, was dem standhalten muss. Auch ein großes Risiko, dass man sagt, jetzt nimmt man erstmal 1,5 Jahre Geld in die Hand und versucht, das erstmal aus dem Boden zu stampfen. Und was ich nur mitgeben kann, ist, sich genügend Zeit zu nehmen, einfach mal zwischendurch auf Pause zu drücken und sich die Sachen anzugucken, nach Gleichnissen zu suchen. Ich finde das sehr, sehr spannend, wenn man mal guckt, wenn sich ein Logistikunternehmen bewegt oder wenn es vielleicht ein Automobilfirma ist oder wenn es ein FMCG-Unternehmen ist. Was ist denn gleich und was ist anders? Und wenn man sich dann anschaut, worauf reagieren denn Leute draußen, was ist für die wichtig, dass man sich genau überlegt, was braucht es denn dafür? Und für mich war das dann relativ klar, weil ich genau diese Situation, die ich vielleicht in dem letzten Job hatte mit meinem Team, auch wiedergefunden habe. Leute, die einfach sehr, sehr gut etwas können in der Tiefe und dann in der Lage sind, quasi das aber auf eine neue Komplexität anzuwenden. Also wir sind ein Team, deshalb heißen wir auch Brauunion. Da ist ein Immobilienmensch dabei, da ist so ein Marketingmensch wie ich, da ist ein Koch dabei, da ist jemand dabei, der sich mit Logistik auskümmert, eine Designerin, die das super macht, ein Vertriebler, jemand, der in der Lage ist, handwerklich zu arbeiten. Das ist tatsächlich der Gefragteste bei uns. Das ist interessant, wenn man plötzlich merkt, dass die Leute ihr eigenes Metier in den Hintergrund rücken, verstanden haben, was wir gemeinsam anrichten wollen, und dann ihre Pfründe einbringen, um daraus was entstehen zu lassen. Das hat mich sehr gereizt und das ein ähnliches Gefühl hatte ich in der Agenturwelt, aber jetzt ist es noch mal mehr, weil du jetzt plötzlich was anrichten kannst damit, was viel stärker deinen guten oder schlechten Entscheidungen unterliegt. Und deshalb war das für mich gar nicht so eine verrückte Entscheidung, sondern es war eigentlich eine total logische.
Also Sven, ich muss sagen, richtig coole Story, sowohl deine persönliche Vita als auch eure Idee mit dem Bier. Ich muss sagen, es schmeckt sehr gut. Ich darf jetzt auch nicht mehr trinken, sonst wird es hier gefährlich. Vielleicht einfach nur ganz kurz zum Ende von dir. Gerne. Wenn du nochmal das Frankfurter Helle beschreiben würdest, einfach in 3 Hashtags, was ist so die Story nochmal für uns alle gemeinsam?
In 3 Hashtags?
Auf jeden Fall.
Süffig, unverkopft. Und ich weiß nicht, ob man das als Hashtag ohne freistellen, am besten 5 davon.
Auf jeden Fall.
Darf ich einen Hashtag dazu hinzufügen? Hashtag keine Kopfschmerzen am nächsten Morgen. Das ist wirklich so bei eurem Bier. Es ist ein tolles Produkt, Sven. Vielen Dank, dass du bei uns warst.
Vielen Dank. Viel Spaß gemacht.
Schön, dass ihr heute eingeschaltet habt. Das war's erstmal von Hashhoppe Süßsauer pur. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst gerne ein Like da. Und wenn ihr eine Idee habt, mit wem wir nochmal sprechen sollen, dann schreibt uns gerne auf Instagram. Wir freuen uns auf euer Feedback und eure Ideen. Bis bald und macht's gut.
Na, hast du was gelernt aus dem ganzen Tag?